Es ist Mittwoch, der 5. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wenn er das nicht weiß, ja, dann ist also nun mal die RTL-Gruppe komplett verloren, denn er ist der Ressortleiter Politik und Wirtschaft bei RTL und NTV. Außerdem ist er Spiegel-Kolumnist und er ist überdies herzlich willkommen. Guten Morgen, Nikolaus Blome.
Hallo.
Herr Blome, ich weiß, Sie sind ein Romantiker und ich muss Sie gleich schocken. Rupert Murdoch und seine Verlobte Anne Leslie Smith haben ihre Verlobung abgesagt. Der 92-Jährige und die 66-Jährige werden wohl jetzt doch nicht heiraten. Ich glaube, er hat sie einfach angelogen mit seinem Alter. Sie dachte, er sei 102.
Oder er hat ihren Namen vergessen in seinem Alter.
Ja, oder so.
Und das kommt halt nicht so gut. Ja. Ich wollte dich fragen, aber... Heiliges Kanonenrohr, wie hast du nochmal gehießen?
Ach so, ja. Tja. Ja, bei Rupert Murdoch muss man ja sagen, und das schafft jetzt eine moderative Brücke zum nächsten Thema, der Mann kennt sich ja derzeit mit Trennungen und Entsagungen in gewisser Hinsicht aus, denn er hat sich ja auch bereits entliebt von der Person, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden.
Die Schlagzeile des Tages.
Trump in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Der frühere US-Präsident plädiert bei der Anhörung im Gericht auf nicht schuldig. Vor dem Gebäude demonstrieren hunderte Trump-Anhänger und Gegner. Ja, während wir reden, da ist das Ganze natürlich noch im vollen Gange. Wir wissen, es gibt eine Zeitverschiebung. Aber die US-Fernsehsender, so die Süddeutsche, sprechen von einem Where Were You-Moment, also einem Moment, in dem Geschichte geschrieben wird. Herr Blome, haben Sie das auch so empfunden?
Nee, habe ich nicht. Also mir ist durchaus bewusst, dass es in der Form so etwas in der langen Geschichte der USA noch nicht passiert ist. Insofern ist das Adjektiv historisch wahrscheinlich berechtigt und gleichzeitig ist es das Karo von einer Kleinheit, dass der Begriff historisch dann auch wiederum überhaupt nicht passt.
Also das Bemerkenswerte ist ja in der Tat, dass er für etwas vergleichsweise Lapidares wie der Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin am Ende tatsächlich jetzt...
Nee, stopp! Wir sind ja hier in einem nachrichtlichen Podcast, Sie versuchen es zumindest redlich.
Richtig.
Er wird nicht wegen der... Das wäre ja noch okay und das wäre ja, hätte ja noch eine gewisse Relevanz. Er wird dafür verdonnert, dass er Schweigegeld...
Ja, wie er sie angegeben hat, ne?
Ja, er hat es falsch versteuert. Und ich meine, und das Beste ist ja, ja, die Zeugin der Anklage ist eine ehemalige Pornodarstellerin. Mhm. Und in meiner Wahrnehmung von Donald Trump und dem ganzen Orbit wäre das die Entlastungszeugin gewesen.
Ja.
Also wenn Donald Trump eine ehemalige, nichts gegen ehemalige Pornodarstellerin, aufgerufen hätte als Entlastungszeugin, hätte ich gesagt, okay, seinesgleichen sucht seinesgleichen, auch in Ordnung. Aber jetzt ist es halt die Kronzeugin der Anklage. Ich meine, wo soll das hinführen? Das ist wirklich jetzt mal im Ernst. Ich finde es schwachsinnig und vor allen Dingen hochgefährlich, aus so einer letztlich Kleinigkeit, die vielleicht juristisch verfolgbar ist, aber mit 99%iger Wahrscheinlichkeit zu keiner Verurteilung führen wird, dem Mann eine derartige Bühne für seinen verdammten Opfermythos zu bauen.
Wieso wird es nicht zu einer Verurteilung führen? Ich meine, wir haben 34 Anklagepunkte, unter anderem Verschwörung. Das ist ja jetzt nicht nichts.
Das ist nicht nichts, aber sagen wir mal so, die Statistik spricht da eindeutig für Herrn Trump, dass alles, was ihm vorgeworfen ist, dann am Ende des Abends nicht wirklich justiziabel war. Mhm. Und selbst wenn er am Ende für irgendwas davon belangt werden könnte, ist, finde ich, in der Abwägung und in dem Augenmaß, den auch Richter beziehungsweise in den USA, in dem System dort, die Staatsanwälte an den Tag legen müssen, ist nicht wirklich gerechtfertigt, einen ehemaligen Präsidenten für sowas vor den Kadi zu ziehen. Vor allen Dingen nicht, wenn der Preis sein wird, den Mann deutlich mehrere Schritte in Richtung Weißes Haus und Rückkehr dorthin zu bringen. Ich finde, das ist derartig unpolitisch gedacht, dass die einzige Erklärung für mich ist, dass der Staatsanwalt in Wahrheit ein bisschen Ruhm sucht oder vielleicht seine Wiederwahl sucht, wenn er gewählt werden muss. Und ich finde, das macht mir geradezu Angst.
Was es in Deutschland ja auch geben soll.
Genau das passiert, was vor der ersten Wahl von Trump passiert. Der Mann wird zur besten News-Story und damit dann auch möglicherweise zum Wahlsieger.
Ja, er selber hat ja auch auf seinem Kanal Truth Social bereits von einer Hexenjagd gesprochen. Er hat auch gesagt, es ist unglaublich, dass so etwas überhaupt möglich ist, dass jemand wie er plötzlich vor Gericht steht. Das bestätigt natürlich die These und es ist PR und es geht ja in diesem auch kommenden Wahlkampf mutmaßlich wieder um fast schon religiöse Überzeugung. Und da ist das, was Trump passiert, ja jetzt wahrscheinlich nicht hinderlich. Also die Leute haben ihn ja vorher auch schon trotz anderer Dinge ja auch schon gewählt.
Also wenn er wegen Schweigegeld oder dem ganzen anderen Wahnsinn, den er angerichtet hat, in irgendeiner Form politisch, meinetwegen auch juristisch, wenn es denn ginge, zur Rechenschaft gezogen würde, okay. Aber für die Falschverbuchung eines Schweigegelds, das richtet sich selber, der Vorwurf.
Wir werden es sehen. Trump hat übrigens mittlerweile auch bei Truth Social, seinem Kanal, ein Foto gepostet von der Tochter des Richters in Manhattan. Also da sehen wir dann auch, in welche Richtung das Ganze geht und welchen Stil das Ganze hat. Also herzlichen Glückwunsch. Stormy Daniels übrigens hat auch mittlerweile Polizeischutz. Also die wird auch nicht mehr ohne Security durch die Gegend laufen. Also die Belastungszeugin.
Ich will ja auch Donald Trump überhaupt nicht verteidigen. Ich wollte nur den Blick dafür.
Nee, so habe ich es auch nicht wahrgenommen.
Öffnen, das, was das für Folgen haben kann und ob das wohl quasi in irgendeinem Verhältnis zu den Aussichten auf eine klitzekleine Verurteilung steht, die da der Staatsanwalt anstrebt. Und natürlich, diese Leute sind von der Kette. Donald Trump hat mindestens dazu beigetragen und angefeuert einen Sturm auf das Kapitol. Und weil sie eben so freundlich von Herrn Murdoch sprachen, dessen Sender Fox News, der vermeintlich diesem Wahnsinn abgeschworen habe, hat kürzlich eine ellenlange Show gemacht darüber, dass das ja eigentlich nur eine friedliche Begehung war. Und dann haben sie irgendwelche Kameraschnipsel zusammen, also Videomaterial aus dem Kapitol zusammengeschnitten, dass es so aussah, als wäre das irgendwie die Führung der Rotarier-Gruppe von Berlin-Westend gewesen. Also die sind mittlerweile wieder komplett auf dem Kriegsfahrt und komplett auf Trump-Linie.
Ach cool.
Also von wegen Rupert Murdoch, man denkt ja immer, im Alter wird man weise, der ist nun 92 und immer noch ein Idiot.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
In diesem Falle beziehe ich mich auf Cum-Ex und den Skandal darum. Das Handelsblatt berichtet, Scholz soll sich im Cum-Ex-Skandal einem Untersuchungsausschuss im Bund stellen. Welche Rolle hat Kanzler Olaf Scholz als Bürgermeister im Cum-Ex-Skandal der Hamburger Warburg Bank gespielt? CDU und CSU beantragen einen Untersuchungsausschuss. Zitat Friedrich Merz, sein Handeln wirft erhebliche Fragen auf. Das haben Merz und CSU-Gruppenchef Alexander Dobrindt in einem Brief an die Mitglieder der Unionsfraktion geschrieben. Ich bin ein wenig überrascht. Also nicht darüber, dass Merz und Dobrindt sich das wünschen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass irgendwer glaubt, da jetzt wieder einen Hebel gegen Scholz zu haben. Also das ist ja auch im Wahlkampf 2021 als Thema ja auch immer mal wieder aufgekommen und hat, wenn ich mich recht erinnere, aber korrigieren Sie mich bitte, ja jetzt nicht ganz so sehr verfangen wie das Buch von Annalena Baerbock und das Lachen von Armin Laschet. Und das soll jetzt was bewirken?
Das ist ganz schwer zu beantworten, weil ja, Sie natürlich völlig
Scholz
recht
auch
haben.
Sagen. Genau das, glaube ich.
Ja, genau. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich an meine eigene Antwort, die ich noch nicht ausgesprochen habe, noch nicht erinnern. In einem Ernst, das ist schwer, deshalb schwer zu beantworten, weil es so offenkundig ist, dass ja eigentlich in Hamburg es einen umfänglichen Untersuchungsausschuss zu genau zu diesem Thema gegeben hat, mit echt überschaubaren Ergebnissen, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Ich beschreibe jetzt nur, es ist noch gar keine Bewertung. Es hat einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in der vergangenen Legislaturperiode gegeben, in der vorvergangenen Legislaturperiode gegeben, der 2017, wenn ich mich richtig erinnere, endete auch irgendwo darin, das ist echt, grenzt an Steuerbetrug, beziehungsweise ist Steuerbetrug. Da spielte das auch schon eine Rolle, wenn ich mich recht erinnere. Also das Ding zum anderthalbten Mal neu aufzugießen, macht angesichts des hartleibigen Schweigens von Olaf Scholz auf den ersten Blick so gar keinen Sinn. Andererseits sind weder der Dobrindt noch der Herr Merz doof, was immer Sie jetzt denken. Die sind nicht doof.
Ich halte die auch nicht für
doof. Und machen es trotzdem. Also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Hiermit ist der Beweis angetreten, sie sind doch doof.
Mhm.
Oder aber die haben was im Ärmel, beziehungsweise glauben, einen Weg zu finden, den Bundeskanzler da vorführen zu können, beziehungsweise an den Pranger stellen zu können mit echten Vorwürfen, die wir halt noch nicht kennen. Insofern würde ich es heute ungern abschließend beurteilen, ob das ein überflüssiger bis aussichtsloser Move der Opposition ist gegen den Bundeskanzler, weil ich noch nicht weiß, ob die nicht eventuell etwas in der Hand halten, von dem sie glauben, damit können sie so einem Untersuchungsausschuss deutlich mehr Leben einhauchen, als das in den vergangenen Versuchen geglückt war. Also die Zeile von Olaf Scholz war ja, ich kann mich an nichts erinnern, gut, das bleibt, wer kann ihm schon, da müssten wir ein Loch in seinen Kopf bohren und reingucken.
Beziehungsweise, ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass ich alles richtig gemacht habe. Das fand ich besonders bemerkenswert. Er konnte sich nicht erinnern.
Genau, na, er konnte sich daran erinnern, dass es nichts Wichtiges gewesen sein konnte. So, deshalb hat er sich auch nicht erinnert. Ist doch klar, Mann, ja. Das denken Sie doch mal nach. Also aber am Ende, das kann Olaf Scholz dann schon behaupten, ist dem Staat, also dem Fiskus, in diesem Fall glaube ich dem Land und dem Bund, kein Schaden entstanden. Das kann man halten, das kann er halten. Ich glaube, es geht jetzt ja letztlich nicht mehr um die Frage, was ist Cum-Ex, kann sowieso kaum einer erklären, sondern es geht um die Frage, hat der inzwischen amtierende Bundeskanzler gelogen? Das wäre mutmaßlich tödlich, politisch tödlich. Ob das bei der Gelegenheit bewiesen werden kann, wie gesagt, ich bin nicht so zuversichtlich oder glaube da nicht so dran. Aber ich will es auch nicht ausschließen, weil noch einmal, ich mir nicht vorstellen kann, dass die völlig ohne Not sehenden Auges in diese Vorwürfe laufen. Warum macht ihr das denn nochmal, ihr? Das ist jetzt echt langweilig, hört doch auf.
Naja.
Die werden schon irgendwas haben. Also, sagen wir mal so, Glauben zu haben. Und dann werden wir sehen, was es wert ist.
Gewinner des Tages
ist, wie so häufig derzeit, Boris Pistorius. Ich zitiere die Bild: Minister greift bei der Truppe durch, Pistorius feuert. Bundeswehrbosse, dieser Minister hat keine Angst vor Rangabzeichen oder Dienstjahren. Boris Pistorius baut den Bendlerblock radikal um, von oben nach unten. Seit Jahren wird kritisiert, dass Bundeswehr und Verteidigungsministerium dysfunktional und schwerfällig sind, es zu viele Stäbe und damit Verantwortungsdiffusion gibt. Heißt, an Fehlentscheidungen und Beschaffungsmiseren waren viele beteiligt, aber niemand verantwortlich. Klar ist, der Apparat muss verschlankt werden. Nur bislang traute sich kein Chef an die unbeliebte Reform. Boris Pistorius, das lassen wir drin, das finde ich sehr schön. Boris Pistorius.
Der Gloria Victoria.
Das klingt fast wie ein Kirchenlied, ne? Boris Pistorius, Kyrie Eleisie. Wagt nun das risikoreiche Manöver und baut sein Haus um. Das erfuhr Bild aus Ministeriumskreisen. Also das ist nun wirklich der eiserne Besen, der da jetzt durchgeht. Ist der Mann jetzt im Überschwang, so wie Christian Lindner derzeit? Gibt, glaube ich, nur zwei Leute im Regierungsviertel, die gerade gute Laune haben. Und das ist Pistorius und Lindner.
Also Boris Pistorius hat bestimmt gute Laune. Sagen wir mal so, soweit ich das überblicken kann, wird jedem neuen Verteidigungsminister, zumindest in den letzten, in der überschaubaren Vergangenheit, sagen wir mal, wurde geraten,
ja,
das Spitzenpersonal einfach auszutauschen, um sich mit einer Gruppe von Leuten zu umgeben, in der Generalität überwiegend, aber auch bei den Staatssekretären, denen er vertraut. Ich glaube, die Vorgängerin, deren Namen wir alle schon vergessen haben, von Herrn Pistorius, die hat das nur sehr eingeschränkt bis gar nicht gemacht und dann sehr prompt auch den Preis bezahlt. Denn natürlich ist es richtig, was immer Frau Lambrecht damals alles falsch bzw. nicht gemacht hat, sie ist auf einen Laden gestoßen, der fast nicht regierbar ist.
Mhm.
Und das macht jetzt Herr Pistorius, hat diesen Rat offenkundig angenommen und hat den Generalinspekteur ausgetauscht und tauscht jetzt noch weitere Leute aus. Das hat die Bild-Zeitung jetzt auch nicht wirklich exklusiv, wenn ich das richtig sehe. Entscheidend wird aber sein, glaube ich, dass dieses Beschaffungsamt,
die Gelder, die abgerufen werden müssen.
Früher ist es bei der Bundeswehr am Geld gescheitert, heute ist es am Geld ausgeben scheitert es. Das ist irgendwie ein trauriger Fortschritt, wie ich finde. Und da hat der Minister die Chefin oder den Chef rausgesetzt und durch seine Stellvertreterin, wenn ich es richtig sehe, ersetzt. Das fand ich jetzt keine so richtige Zeitenwende, wenn Nummer 2 Nummer 1 ersetzt und Nummer 2 hat halt den ganzen Mist mitgemacht. Es heißt in dieser Behörde, man könne 3/4 rausschmeißen und es sei egal, welche 3/4.
Das ist ja auch kein besonders gutes Zeichen.
Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Wenn man sich das erklären lässt, dann wird es auch menschlich, wenn Sie so wollen. Es war immer zu wenig Geld da. Und ein Verfahren, mit diesem Mangel umzugehen, war, sehr lange zu brauchen, es auszugeben.
Mhm.
Kennt jeder am Monatsende. Zögern wir mal ein bisschen raus, reden wir nochmal über die Anschaffung, muss das jetzt wirklich sein? Und so kann man halt Zeit verbringen, bis das Monatswende und neues Geld und so weiter da ist. Und so haben die offenkundig gelernt, sehr viel Zeit zuzubringen, bevor sie Geld ausgegeben haben. Haken, daran haben sie sich richtig gewöhnt. Und aus der Rille finden die gar nicht mehr raus. Und jetzt ist aber das Geld da und das will ausgegeben werden und es soll ausgegeben werden. Und so hat man es geschafft, zwar gewisse Großanschaffungen zu buchen, aber Handschuhe, Nachtsichtgeräte, warme Unterhosen, Schuhe, whatever you need, wenn Sie mal rausgehen wollen bei Regen, die hat es halt noch nicht gegeben. Die sind noch nicht angekommen. Das kann man tatsächlich beim, also ich will jetzt keine Firmennamen nennen, aber das können Sie, gehen Sie ins Kaufhaus und kaufen die Dreck halt.
Also so laufen hier in Hamburg die Leute 3/4 des gesamten Jahres rum. Also das weiß ich. Die Läden kenne ich. Auch wenn ich mich selber gegen Funktionskleidung bislang erfolgreich gewehrt habe, wenn ich in meinem Leben eins noch nie in Erwägung gezogen habe, dann ist irgendwas, was praktisch ist. Und das wird auch die letzten 40 Jahre so bleiben.
Gut, dass ich jetzt keiner sehen kann, wie Sie angezogen sind.
Das ist allerdings richtig, ja, das stimmt.
Ganz weit vorne.
Amsterdamer Flughafen Schiphol stoppt Privatjets und Nachtflüge, das berichtet die Rheinische Post. Beim Amsterdamer Großflughafen, ist es eigentlich Schiphol oder ist es Schiphol? Wahrscheinlich Schiphol. Sind Lärmbelästigung und Umweltverschmutzung zum Problem geworden. Jetzt hat der Flughafen reagiert. Es gibt einen Kurswechsel. So soll bis spätestens Ende 2025 es keine Nachtflüge mehr geben und es sollen auch Privatjets verboten werden. Das solle zu einer stilleren, saubereren und besseren Luftfahrt führen. Das teilte der Flughafen am Dienstag mit. Auch sollen schrittweise Flugzeuge nicht mehr zugelassen werden, die viel Lärm verursachen, wie die Boeing 747. Ich ergänze die von meiner Frau, einer Flugbegleiterin, sehr geliebte Boeing 747. Also auch das noch. Ist es die Zeitenwende oder ist es einfach nur effizienzgetrieben? Oder sind es Grüne da am Flughafen in Amsterdam?
Also ich fürchte, ich bin da leicht überfragt. Wenn es aber tatsächlich ein Flughafen ist, der eine volle Nachtfluglizenz hatte, dann ist das ja einer der wenigen, die das noch haben, wenn ich das richtig sehe. Also ich will keine Ahnung, wo es in Deutschland noch einen gibt. Ich glaube, Leipzig als auch ganz starker Paketflughafen hat das noch. Aber Berlin hat es nicht.
Hamburg hat es auf keinen Fall.
Ich habe mal in Brüssel gelebt, die hatten das auch nicht. Das waren auch eingeschränkte Flugzeiten, wenn ich das richtig erinnere. Also wenn das noch eine volle, rund um die Uhr, 24-Uhr-Bespaßung war, dann ist da vielleicht wirklich die Zeit drüber hinweggegangen.
Aber die Privatjets, die von Greenpeace, also Greenpeace hat das ja sehr gefeiert, dass das jetzt so ist. Sie haben es gefühlt auch ein bisschen als ihren Erfolg verbucht. Wir erinnern uns, es gab ja dann auch, ich zitiere gerne, die Klimakleber, die dann den Privatjet-Flughafen bzw. die Startbahn blockiert haben. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn man das Internet verfolgt hat, dass Greenpeace das sich selber zuschreibt. Hat es möglicherweise auch damit zu tun, dass es halt einfach nicht wirtschaftlich genug gewesen ist, dass man gesagt hat, keine Privatjets mehr? Weil ich habe immer so ein bisschen meinen Zweifel daran, dass es die intrinsische Motivation gibt, gut oder grün zu sein. Und die Frage ist natürlich, fliegen die jetzt alle von Rotterdam aus? So weit ist es ja auch nicht weg.
So weit ist es nicht weg und ein Privatjet wird immer einen Flughafen finden, glaube ich, auch einen, wo er nachts fliegen kann. Ich würde eher unterstellen, ohne es auf den ersten Anhieb belegen zu können, dass man das Projekt Wir streichen die Nachtflüge auch noch so ein bisschen grün überhöhen möchte und so ein bisschen, wie man sagen, so auch mit Sozialneid geschmeidig machen möchte, denn das wird eine Menge Arbeitsplätze kosten. Muss man auch sagen. Das würde natürlich die Anwohner freuen und verstehe ich auch alles. Wer möchte in der Einflugschneise wohnen? Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es dann besser zu erklären ist, sagen wir mal so, wenn es auch gegen die Reichen geht.
Ich zitiere an dieser Stelle, weil wir gerade schon beim grünen Thema waren, ich zitiere Renate Künast, eine sehr prominente Grüne, die sich bei Twitter echauffierte und schrieb, Herr Blome, woher nehmen Sie das? Sich so zu erhöhen? Haben Sie den silbernen Löffel der Weisheit? Haben Sie Verantwortung für Folgen, zum Beispiel für immer mehr hochradioaktiven Müll über mehr als 1000 Jahre gefährlich? Welche Arroganz und Überheblichkeit gegenüber Verantwortung? Jetzt habe ich natürlich den Namen bereits verraten, wer sich da einen geleistet hat, das muss man einfach so sagen. Und mit dieser Person und dem Text, der Stein des Anstoßes war, beschäftigen wir uns hier.
Die unbequeme Meinung.
Unbequeme Meinung, oh Mann.
Und die kommt von Nikolaus Blome im Spiegel. Das Atomkraft aus ist so schrecklich deutsch dumm. Eine Kolumne von Nikolaus Blome. Rechthaberei, Moralismus, Feigheit. Alle Untugenden unseres Landes machen das Abschalten der letzten Atomkraftwerke zum nationalen Tiefpunkt. Ist es ein Redemanuskript für Christian Lindner? Denn die FDP kommt ja gerade wieder damit um die Ecke. Also der FDP-Generalsekretär hat ja gerade jetzt mal so ganz zögerlich, ganz zaghaft, vortastend schon mal die Frage gestellt, ob man denn wirklich sich von den Atomkraftwerken jetzt verabschieden muss. Kam auch nicht so wahnsinnig überraschend. Und jetzt dieser Text von Ihnen. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir sind jetzt raus aus der Atomkraft.
Ja, sind wir ja auch. Das ist ja mehr ein Nachruf, wenn man es, also ein vorfristiger Nachruf,
ja,
auf den, glaube ich, 15. April, wenn die allerletzten drei abgeschaltet werden.
Mhm.
Ich halte das für falsch. Ich habe auch schon für falsch gehalten, die der vorhergehenden drei abzuschalten, die zu den sichersten auf der Welt gehören, wenn man das nach irgendwelchen Standards messen kann. Was die FDP da aufführt, ist pflichtschuldiges bisschen Heulen noch. Genauso wie die CDU, die so einen Antrag im Bundestag gestellt hat.
Mhm.
Wenn diese beiden Parteien gewollt hätten, dass das ein großes politisches Thema wird, der Ausstieg aus einer CO2-freien Energieform mitten in einer Energiekrise, mitten in einem, wie soll man sagen, Aufgalopp-Versuch, möglichst rasch, möglichst viel CO2 zu sparen und CO2-produzierende Energiequellen zu ersetzen, dann hätten sie das gekonnt und sie haben sich es nicht getraut. Ich möchte jetzt gar nicht ausführen, wie oft wir im Bundestagswahlkampf 2021 versucht haben, Leuten diese Frage zu stellen, weil wir sie auch ohne Krieg, allein wegen des Klimaschutzes oder wegen dieser Diskussion, die man ja führen kann um CO2-Freiheit beim Atom versus Atommüll und all die Risiken, ist ja eine Abwägung im Zweifel.
Ja.
Keiner, auch Christian Lindner, wollte nicht diese Diskussion nicht führen. Friedrich Merz wollte sie in seiner damaligen Rolle nicht führen. Armin Laschet schon gar nicht in seiner damaligen Rolle als Kanzlerkandidaten. Alle mit dem Argument, das bringt gesellschaftlich keine Punkte, daran verbrennen wir uns nicht die Finger. Das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Pech gehabt.
Okay, ja. Wobei der Atommüll ja nun auch wirklich als die Endlager...
Sie haben recht, das Endlager ist eine Frage. Nur, hier geht es ja nicht darum, noch 50 neue Atomkraftwerke in Deutschland zu bauen und dann den Haufen Atommüll, den man schon hat, nochmal zu verdoppeln.
Mhm.
Das bisschen, in Anführungsstrichen, ohne dass ich das in Kilogramm ausdrücken könnte, zusätzlichen Atommüll, den sie produzieren, wenn sie die drei Dinger noch ein Jahr, anderthalb Jahr, vielleicht noch mit einmal neuen Brennstäben hätten weiterlaufen lassen, ist doch verschwindend gering im Vergleich zu dem Haufen, den sie schon haben. Das heißt, sie haben schon ein 1 Million Jahre altes, langes, strahlendes Problem und das machen sie jetzt noch um einen Müh größer. Und das soll das Argument sein, es komplett zu lassen? Das ist doch aberwitzig. Ich war überrascht, wie flach Frau Künast fliegen kann, die sonst eine außerordentlich kluge und angenehme Person ist.
Ja, sie beide saßen ja sogar schon bei mir, bei NTV in der Sendung und haben sich eigentlich besser verstanden als bei Twitter. Ich fand es übrigens, das fand ich sehr amüsant, den Schlussstein setzte Robert Habeck. So verwuschelt der Minister bisweilen auftritt, er ist ein Vollprofi. Vergangenes Jahr wurden Studien gedrechselt, das Stromproblem, in Anführungsstrichen geleugnet, dann die Debatte verschleppt und am Ende einmal taktisch nachgegeben. Inzwischen war so viel Zeit verstrichen, dass die große Kurskorrektur angesichts der Lieferzeiten für Brennstäbe und der Wartungsauflagen unterblieb. Brechsiger hätte auch Helmut Kohl das Problem nicht weggesessen. Also das fand ich bemerkenswert. Also Robert Habeck musste sich ja schon vieles anhören. Aber mit Helmut Kohl ist er, glaube ich, noch nicht verglichen worden. Speziell was das politische Gebaren angeht. Ist ja auch mal, zumindest mal erfrischend.
So sehr ich Robert Habeck für seine Art zu kommunizieren oft schätze, weil das schon authentisch ist. Und das ist eine Währung, die mir wichtig ist und in der nur sehr selten gezahlt wird. Leider muss man sagen, dass er... Geht an die Grenze bis zur Lüge, muss man sagen, finde ich.
Okay.
Was er damals mit der Frage gemacht hat, haben wir ein Stromproblem oder nicht?
Aber schon ein harter Vorwurf,
ja,
oder?
Ja, also Lüge unterstellt Absicht. Das ist immer schwierig zu beweisen. Insofern sollte man mit so einem Vorwurf echt vorsichtig sein. Mindestens war es aber ein Irrtum, ein peinlicher. Unablässig monatelang, wochenlang und beinahe monatelang davon zu reden, dass Deutschland gar kein Stromproblem habe. Und dann stellt sich raus, upsi, gibt's ja doch eins. Und wir haben ein Problem gehabt damit, dass wir das und nach wie vor Gas verstromen. Und in diesem etwas komplexen System der Preisfindung für Strom macht halt die teuerste Energiequelle den Preis für alle.
Ja.
Deshalb haben wir zeitweilig zumindest einen sehr hohen Strompreis gezahlt und dann Milliarden in die Hand genommen, um ihn wieder zu deckeln.
Mhm.
Das alles hätte die Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nicht voll und ganz verhindern können, aber mildern können. Und wenn es auch nur halbwegs stimmt, dass hier jedes Kilo CO2 zählt, auf dem Weg in und durch die Klimakrise,
ja,
dann verstehe ich nicht, wie man eine CO2-freie Energiequelle abschalten kann, die ihre Risiken hat, aber die vor allen Dingen ein Fetisch ist einer Partei, die in den Umfragen noch bei 15% steht.
Übrigens ja mittlerweile gleich auf mit der SPD, ne? Wenn man so der ein oder anderen Umfrage glauben darf.
Und wer hat da wen eingeholt?
Ja, nee, momentan ist es tatsächlich so, also wenn ich die aktuelle, wenn ich das RTL-NTV-Trendbarometer mal zitieren darf, dann ist es so, also hier steht, es verharren SPD, Grüne und FDP bei zusammen 43%, während CDU und CSU im gleichen Zeitraum stabil bei 29% liegen. So, weil die SPD einen Prozentpunkt verliert, liegt sie nunmehr mit 18% gleich auf mit Bündnis 90 die Grünen. So, und jetzt gibt es aber auch noch ein paar persönliche Zustimmungswerte. Im jüngsten Trendbarometer würden dagegen nur 17% für Habeck stimmen, 23% für Scholz und 21% für Merz. Und wo wir gerade darüber sprechen, ist es nicht auch denkbar, dass wir sprechen über Meseberg, den Koalitionsausschuss, es Olaf Scholz gerade gar nicht so wahnsinnig unrecht ist, dass Habeck als Performer nicht so extrem gut rüberkommt. Ich zitiere Til Schweiger, der Kinderbuchautor. Denn da wird ja, Stichwort März, Untersuchungsausschuss, Scholz, ja auch schon reichlich in Richtung Bundestagswahl geschielt. Möglicherweise ja genau mit eben diesen dreien. Merz, Scholz, Habeck, an dessen Ende am Ende Olaf Scholz sich ausrechnet, vielleicht wieder so durchzukommen wie gegen Baerbock und Laschet. Ich weiß es noch sehr früh, aber hey, warum nicht?
Bei allen drei Beteiligten ist nichts Menschliches fremd und dazu zählt Neid, Missgunst, Berechnung. Und das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm oder überraschend. Es wäre nur eine sehr unkluge Rechnung, glaube ich, von Herrn Scholz. Denn am Ende des Abends geht in aller Regel zumindest die Performance einer Regierung und alle ihrer Minister mit dem Chef nach Haus. Und zwar im Guten wie im Nicht-so-Guten.
Mhm.
Das heißt, wenn er zulässt, dass Robert Habeck sich komplett die Füße bricht über die Frage, was passiert mit den Heizungen, die Frage meinetwegen auch mit dem Atom, das ist jetzt, glaube ich, weitgehend geklärt, bedauerlicherweise, und was dann noch so des Weges kommen mag, dann hat er davon ja vielleicht in dieser leicht fiktiven Versuchsanordnung, wen würden die Deutschen wählen, wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen können, Klammer auf, sie können ihn halt nicht direkt wählen, Klammer zu, dann macht er da vielleicht ein, zwei Punkte gut gegen Robert Habeck. Aber ob ihm das wirklich kompensieren kann, was er an Gesamtzustimmung zu seiner Regierung, mithin auch zu seiner Person, dann nicht mehr hat, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, der wäre gut beraten und weiß es auch, dass seine Rolle in dieser Regierung darin besteht, sie funktionieren zu machen.
Ja.
Und das heißt, ich schlage mich mal auf die Seite der FDP, bevor die untergeht. Oder weil sie vielleicht auch in der Sache mal recht hat, kann ja auch sein. Und wie ich finde, ab und zu hat die FDP recht. Und dann wird er sich ganz bestimmt auch wieder auf die Seite der Grünen schlagen. Und in einer Dreierkonstellation in streitigen Fragen ergibt sich in aller Regel ein 2-1, mal so, mal so. Spannend wird es an dem Tag, an dem FDP und Grüne wirklich mal einer Meinung sind und sagen, Olaf, wie viel Prozent hast du ganz genau bei der Wahl?
Ja, oh Gott.
Die gute Tat des Tages.
Mehr Rechte für Wettbewerbshüter, so schreibt es die Taz, denn die Regierung verschärft das Kartellrecht. Künftig sollen Konzerne zerschlagen werden können, die ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen. Erzielte Vorteile können abgeschöpft werden. An diesem Mittwoch wird das Ganze auf den Weg gebracht. Und da sage ich jetzt natürlich als Verbraucher, was habe ich denn davon, Herr Blome? Denn beim Mineralölmarkt, da sprechen sich die wenigen Konzerne immer ab. Also der gute alte Satz von Heide Simonis, also wo bleibe ich denn bei der ganzen Angelegenheit? Ne? Was habe ich davon?
Naja, erster Rat, nie die Taz lesen, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Weil die haben es offensichtlich zumindest nicht vollständig durchdrungen.
Okay.
Zumindest was diesen einen Punkt angeht. Die Änderung hier besteht ja in dem Punkt, dass sie quasi eine Beweislastumkehr haben.
Mhm.
Also zuvor musste in der Tat das Kartellamt den Ölkonzernen oder irgendeiner anderen Gruppe von Firmen, die ein Produkt, ein sehr ähnliches Produkt angeboten haben, nachweisen, dass sie sich abgesprochen haben, dass sie ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt haben, missbraucht haben.
Ja.
Sehr schwierig nachzuweisen. In aller Regel kachelt dann das Kartellamt beim Düsseldorfer, ich glaube, im Düsseldorfer Gericht wird das dann immer verhandelt, vor die Wand und der Spruch geht niemals durch. Darum ist da auch nie was passiert. Jetzt hat Robert Habeck tatsächlich mal, wie ich finde, ziemlich Wort gehalten, was seine Ankündigungen angeht und gesagt, wir drehen das um und nicht erst, wenn wir beweisen können, dass ihr euch missbräuchlich verhalten habt, gibt's Haue bis hin zur Zerschlagung, aber zumindest schon mal Druck drauf,
ja.
Sondern wenn wir sehen, dass der Wettbewerb nicht funktioniert, dass die Preise sich sehr gleichmäßig über einen längeren Zeitraum mit den verschiedenen wenigen Spielern in einem Markt bewegen, dann unterstellen wir euch einfach Missbrauch und dann kommt man beweist das Gegenteil. Das ist sicherlich juristisch heikel. Ich bin überrascht, dass die FDP das mitgemacht hat.
Ja, irgendwas müssen sie ja
aber
mal mitmachen.
Hat sie.
Ne?
Und das dreht das Spielverhältnis zwischen Kartellamt und dann solchen Gruppen, meinetwegen den Ölkonzernen, doch ein ganzes Stück um und könnte den Wettbewerb befördern. Und Wettbewerb, wenn er funktioniert, heißt, die Preise sinken. Und zwar die Preise, die sie bezahlen.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Promi-Männer, nein, das ist die Bild, das muss ich auch. Promi-Männer zum Tagesschau-Aufreger. Wir lassen uns Mutter nicht verbieten. So schreibt es die Bild. Matthias Reim, Schlagersänger. Mutter ist der Inbegriff von Liebe und Geborgenheit. Beileibe nicht der Einzige, die sich aufregen. Ich zitiere nochmal die Bild. Es ist das Aufregerthema der Nation. Darf Mutter noch Mutter heißen? Oder muss sie sich ab sofort entbindende Person nennen, wie es die Tagesschau geschrieben hatte? Promi-Väter sind entsetzt. Rückblick, die Tagesschau hatte am Samstag über einen Gesetzesentwurf des Bundesfamilienministeriums berichtet, wonach nach der Geburt eines Kindes nicht nur die Mutter, sondern auch der zweite Elternteil für einen Sonderurlaub berechtigt werden soll. Und das klang bei der Tagesschau zunächst so: Der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftig 2 Wochen nach der Geburt freigestellt werden. So, man wollte niemanden diskreditieren, ist auch gut. Man wollte niemanden diskriminieren, hieß es nach einer Bildanfrage, dann hat man das Ganze geändert. Dadurch wurde der Ärger eigentlich noch größer. Denn klar, wenn Mutter plötzlich entbindende Person heißt, dann schäumen nicht nur Konservative, aber halt eben auch Menschen wie Matthias Reim. Also die Bild-Zeitung hat ein paar Kronzeugen angeführt. Claude-Oliver Rudolph, der Schauspieler, man kennt ihn noch aus den 90ern. Und auch Francis Fulton Smith, der hat mal Franz Josef Strauß gespielt und hängt offensichtlich ein bisschen in der Rolle fest, denn er spricht, ich zitiere gerne, Klartext zum Gender-Gaga. Also fantastisch. Ich bin total begeistert von solchen Bildartikeln, weil die natürlich das machen, was ich von einer guten Boulevardzeitung auch erwarte, dass sie ein solch emotionalisierendes Thema aufgreifen und dann entsprechende Kronzeugen anführen, wie eben diese drei Männer um die 60, die entsetzt sind und Angst haben, dass irgendwann Jens Riewer von der Tagesschau vor der Tür steht und die Mutter abführt, weil die ja so genannt worden ist.
Und das wahrscheinlich am Muttertag. Oh Mann.
Ja, am entbindenden Personentag. Also Herr Blome, Sie dürfen sich jetzt, ich weiß, Sie sind dem konservativen Lager nahe, Sie können sich jetzt einreihen in die Reihe mit Claude-Oliver Rudolph, Francis Fulton, sagen Sie es ruhig, bitte.
Erstens haben wir sollen jetzt nicht die erste Folge schlabbern der Reihe bei der Bild-Zeitung. Man soll niemals über alte Arbeitgeber schlecht sprechen, aber ich habe tatsächlich ein bisschen geschmunzelt, denn zuvor hatten Sie ja weltberühmte Mütter, die sich darüber aufregten, nunmehr nicht mehr Mütter genannt werden. Jetzt kommen die Väter, fragt sich, was ist die dritte Rate bei der Bild? Das können Sie jetzt vervollständigen im Geiste.
Das ist... Frisch Entbundene kommen zu Wort, denke ich mal. Das geht ja gar nicht mehr anders.
Ich finde, es ist ein wunderbares, erschreckendes Beispiel für das Krebsgeschwür unserer Zeit, nämlich Identitätspolitik.
Okay.
Also die Tagesschau, bei der Tagesschau.de hatte das Gefühl, das wäre echt eine coole Nummer und das wäre doch total modern und echt fortschrittlich, wenn man eine Mutter entbindende Person nennt. Das halte ich für groben Schwachsinn. Ich halte es aber ebenso für groben Schwachsinn, hernach den Weltuntergang auszurufen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, lasst jeden zweiten Artikel, Take, Sendung zur Identitätspolitik weg und es ist vollkommen Wumpe, welche Hälfte. Ich finde, es vergiftet, ohne Witz,
okay, verstehe,
das
aber,
Klima in einer Art für Dinge, die in der Relevanz nicht mehr messbar sind. Ich halte es wirklich für einen Irrsinn.
Ich würde mitgehen, dass es diverse Ausprägungen von Identitätspolitik gibt, wo man schon mal mit den Augen rollt oder mit den Schultern zuckt. Ne? Zum Beispiel auch ein solches, also dieses Beispiel ist ja perfekt dafür. Also man will niemanden diskriminieren und findet eine Sprache, bei der am Ende niemand mehr was kapiert. Es erinnert mich übrigens ein bisschen an das, was Eva Menasse zum Thema deutsche Perfektion bei Studio 9 gesagt hat. Die sagte, die Deutschen sind so, wenn sie etwas machen, dann machen sie es so genau und so perfekt, dass am Ende gar nichts mehr funktioniert. Und das ist für mich sprachlich ein gutes Beispiel dafür. Ich würde aber natürlich auf keinen Fall mitgehen zu sagen, dass Identitätspolitik das Krebsgeschwür unserer Zeit ist. Denn es gibt doch auch durchaus Beispiele, anhand derer man sagen kann, dass Identitätspolitik ja durchaus etwas Positives vollbringen kann. Die Frage ist halt immer nur, kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste und versucht erstmal, also in der Maslow'schen Bedürfnispyramide, da ganz oben an der Spitze was zu ändern, ohne die fundamentalen Dinge zu ändern oder um es anders zu sagen. Man hat in Deutschland natürlich wirklich ein bisschen die Fähigkeit, die Probleme nicht zu lösen, aber über deren Benennung sich komplett zu zerstreiten. Da würde ich ja mitgehen.
Also ich meinte mit Identitätspolitik eben jene Auswüchse, die nicht im Ernst der Frage nachgehen, wie kriegen wir eine faire Gesellschaft zurande, die offen ist für eine faire Form von Migration, die offen ist für, sagen wir so, weitere Schritte in Richtung Gleichstellung oder Gleichberechtigung, Chancengleichheit etc. Das würde ich nicht als Identitätspolitik bezeichnen, sondern das nehme ich am Narrensaum dieser ernsthaften Fragen, sage ich mal, genauso wie Sie sagen, wird als Nebelkerze beziehungsweise auch wirklich hinter den 7 Winden liegenden Nebenkriegsschauplätzen mit einer Ehrgeiz, einer Ambition, einem missionarischen Eifer und einem mitunter auch, wenn man so will, politischen Vernichtungswillen beiderseits, ganz wichtig, beiderseits aufeinander eingedroschen, um, sagen wir so, sich an Symbolen abzuarbeiten. Und das eine Symbol lautet, also Mutter kommt irgendwie aus dem, keine Ahnung, wahrscheinlich 12. Jahrhundert, ich weiß es nicht, wo das etymologisch herkommt, ist also was ganz Schlimmes, weil es das gibt schon so lange. Und das muss jetzt überwunden werden, weil es gibt vielleicht auch Fälle, wo eine Mutter gar keine Mutter ist oder nur halb oder wer weiß das schon ganz genau. Und das ist ja sowieso alles eine patriarchalische, repressive Definitionsfrage. Die haben doch eine Schraube locker. Auf der anderen Seite, daraus so ein Ding zu machen, als wäre jetzt breitflächig der Begriff Mutter in Gefahr, beziehungsweise würde ein Tagesschau.de-Artikel hinreichen, das bundesdeutsche Wahlvolk umzuerziehen, halte ich, mir gelinde gesagt, mit allem Verlaub und allem Respekt für die alten Kollegen, für ähnlichen Schwachsinn.
Der Schraubenmilliardär Wirt weiß ja gar nicht mehr, wie er jetzt ein guter seiner Produkte nennen soll. Der ist ja jetzt komplett aus dem Konzept geraten. Stimmt, wobei natürlich einerseits den Artikel aus der Bild, sagen wir mal, eher so ins Reich des Schwachsinns zu verweisen und gleichzeitig zu sagen, dass Identitätspolitik das Krebsgeschwür unserer Zeit ist, ist natürlich jetzt vom Maß halten, scheint mir jetzt auch nicht so ganz so in der Balance zu sein. Vielleicht müssen wir einfach einen anderen Begriff für solche Sachen finden, weil Identitätspolitik, weiß ich nicht, ob das so passt, oder? Also Söder nennt sowas natürlich immer, schauen Sie, das ist Woke-Wahnsinn. Sie sind doch so sprachmächtig, Herr Blome, da werden Sie doch bestimmt einen anderen Begriff für finden. Ich meine, Sie haben immerhin Robert Habeck zu Helmut Kohl gemacht.
Tja, was einem so unterläuft. Also es ist das Nachdenkenswert. Ich finde tatsächlich, dass, sagen wir mal so, ein Debattenraum, so hochtrabend das jetzt klingt, oftmals damit wirklich annähernd vergiftet wird, indem ja viele solche Fragen auszutragen sind, die viel ernsthafter sind. Und ich will das jetzt auch nicht alles ins Lächerliche ziehen, aber diese überschießende Energie führt in den USA oftmals inzwischen dazu, dass Bücher aus Bibliotheken verbannt werden. Das macht der mögliche nächste US-Präsident DeSantis in Florida lattenweise, reihenweise mit Büchern. Mhm. Auf der anderen Seite des Spektrums passiert aber, ich sage jetzt mal vage Vergleichbares. In Berlin ist mal ein Gedicht abgeschraubt worden von einer Universitätswand.
War es nicht Gommeringer? Eugen Gommeringer, glaube ich.
Es ging um ein Gedicht, in dem der Begriff Blumen und Frauen, glaube ich, verwandt wurde.
Es war recht harmlos.
Ja, sagen Sie. Das haben aber andere ganz anders gesehen. Und die Leute meine ich.
Dann nehmen wir das an dieser Stelle mal so auf. Ich glaube, das ist ein abendfüllendes Thema. Aber wir sind ja noch so früh am Morgen. Also spätestens nach Krebsgespür waren einige wirklich sehr wach.
Ja, ich fürchte, oh Mann, können wir das schneiden? Schneiden, schneiden.
Nee, das lassen wir schön drin. Da müssen Sie jetzt durch. Robert Habeck wird jetzt von seinen grünen Kollegen und Kolleginnen nur noch Birne genannt. Also da haben wir, ist doch schön, dass wir ein bisschen was, dass wir den einen oder anderen Ton gesetzt haben. Und wo es ja hier gerade sowieso schon so emotional und bewegend zugeht. Also Ihr Format Augstein und Blome, das ist im Fernsehen ja nur schon sehr bekannt. Jetzt bin ich natürlich also zutiefst erschüttert, dass zwei Männer, die sich im Fernsehen ja regelmäßig miteinander unterhalten, dass die noch nicht auf den Gedanken sind, einen Podcast aufzunehmen. Wann ist es denn soweit? Sagen Sie es einfach, dann haben wir es hinter uns.
Sie sind ein Seher, Herr Beißenherz. Sie müssen ein Seher sein. Wer hat Ihnen das erzählt? Ja, es kann sein, es ist nicht mehr völlig auszuschließen, dass Kollege Augstein und ich auch in Ihre Schule gehen, letztlich möchte ich sagen.
Ja.
In Ihre Schule gehen und einen Podcast gemeinsam machen werden.
Ja.
Das ist insofern dann super spannend, weil da sind dann zwei Leute und möglicherweise gelegentlich auch ein Gast, die sich unterhalten und die wechseln nicht. Ich meine, Sie sind die Kontinuität dieses Apokalypse- und Filtercafé-Formats.
Ja.
Wirklich großartig. Wir sind nur die Gäste. Wir sind nur, wie soll man sagen, die Kandidaten in diesem Quiz. Das wird bei Augstein und Blome dann anders sein. Da gibt es ein festes Set. Mal gucken. Doch, vielleicht Anfang Mai könnte das was werden. Danke für den Hinweis.
Und als Gast kommt dann Francis Fulton Smith.
Nein, Sie kommen.
Ich komme gerne.
Die ganze Identitätspolitik.
Ich komme gerne. Ich muss mal gucken, auf welche Seite ich mich dann schlage. Das mache ich so ein bisschen von der Tagesform abhängig. Aber für den Moment bedanke ich mich ganz herzlich. Ich freue mich auf den Podcast. Ich werde es mir natürlich anhören. Ich bin ja belastbar. Ne? Also ich kriege das hin.
Sie sind der Robert Habeck des deutschen Radios.
Ja, also ich habe jetzt einen Tag Zeit, darüber nachzudenken, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Also sagen Sie mal, ich sage es mal so, Sie wären nicht der Erste, der mir subtil unterstellt, dass ich gut im Labern bin, aber handwerklich eine absolute Pfeife. Also von daher nehme ich das jetzt mal mit in den Tag. Herr Blome, vielen Dank. Kommen Sie wieder.
Mach ich.
Sie sind mir immer herzlich willkommen.
Vielen Dank und schönen Tag.
Dankeschön. Ihnen auch.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.